Du bist ein Gott, der mich sieht. Das biblische Motto für dieses Jahr. Am Sonntagabend, letzte Woche, habe ich schon ein paar Gedanken dazu gemacht, habe das gesagt, sehr, sehr kurz gehalten und hatte da schon so eine Dreiergliederung, die ich ganz toll fand. Und dann kam diese Woche noch eine vierte dazu. Und dann habe ich mich an was erinnert. Da war so eine kleine Stimme in meinem Ohr, als ich angefangen habe zu predigen, hat Frauke ganz oft, meine Frau, hinterher gesagt, Hartmut, an der Stelle hättest du aufhören können. Und dann hast du gesagt, was ich so nach dem Motto, was ich immer schon sagen wollte. Und das habe ich jetzt also weggelassen. Und als ich dann noch intensiver darüber nachdachte, bin ich an einem Punkt hängen geblieben. Also kriegt nicht drei Punkte, einen wichtigen Punkt, den ich entfalten möchte, und der heißt: Gott ist lebendig. Und die anderen Gedanken fließen dabei ein bisschen ein. Gott ist lebendig. Das war eine Überraschung für Hagar, denn die sagt diesen Ausspruch. Hagar heißt die Frau, die eigentlich zu Abraham und Sarah gehörte. Sie war die Sklavin dieser beiden. Damals hieß sie noch Abraham und Sarai. Und sie befindet sich auf der Flucht und hat Rast gemacht, ist in der Wüste und befindet sich an einem Brunnen. Und dort macht sie Pause. Und ich lese nochmal diese Verse vor. 1. Mose 16, Vers 13 als Ganzes und dann auch Vers 14. Und sie, nämlich Hagar, nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Hagar kam aus Ägypten, aus einer anderen Kultur, mit anderen Göttern. Da wurden diese Götter auch verehrt, da wurden Gottesdienste gefeiert, da gab es Opfer, da gab es Gebete, da gab es Lieder, da gab es Musik. Und das kannte sie. Aber dass Gott sie sieht, sie, die eher auf der untersten sozialen Ebene stand als Sklavin, das hatte sie in Ägypten nicht erlebt. Ihre Götter waren stumm, unbewegliche Figuren, die getragen werden mussten oder an einem festen Platz standen. Sie zeigten nicht, dass sie die Gebete der Menschen wirklich hörten. Sie redeten nicht, sie bestanden aus Holz und Metall, edlen Metallen. Und das Volk Israel war immer wieder versucht, in diese Feste für diese Götter mit einzusteigen und haben so gedacht, er macht ja nichts, wir bleiben ja bei unserem Gott, aber das nehmen wir mal dazu. Das ist irgendwie so interessant. Und durch die ganze Bibel hindurch, die Propheten in der hebräischen Bibel, also im Alten Testament, sie warnen davor, das zu tun. Sie schimpfen auch darüber. Sie sagen, diese Götter können nicht helfen. Es gibt nur einen Gott. Der hat unsere ganze Anbetung verdient. Und ich zitiere Worte des Propheten Jesaja, wo er begründet, warum, unter anderem begründet, also nicht nur damit, dass Gott nur einer ist, sondern noch mehr Gründe anführt, warum es Unsinn ist, diesen Göttern zu folgen. Ich lese aus Jesaja 44 ab Vers 13 in Auszügen bis 19. Dort schreibt Jesaja: Der Zimmermann spannt die Schnur und zeichnet mit dem Stift. Er behaut das Holz und zirkelt es ab und macht es wie eines Mannes Gestalt, wie einen schönen Menschen. In einem Hause soll es thronen. Er haut Zedern ab und nimmt Kiefern und Eichen und wählt unter den Bäumen des Waldes. Er hatte Fichten gepflanzt und der Regen ließ sie wachsen. Das gibt den Leuten Brennholz. Davon nimmt er und wärmt sich, auch zündet er an und bäckt Brot. Aber daraus macht er auch einen Gott und betet's an. Er macht einen Götzen daraus und kniet davor nieder. Die eine Hälfte verbrennt er im Feuer. Auf ihr brät er Fleisch und isst den Braten und ersättigt sich und wärmt sich auch und spricht, ah, ich bin warm geworden, ich spüre das Feuer. Aber die andere Hälfte macht er zum Gott, dass es sein Götze sei, vor dem er kniet und niederfällt und betet und spricht, errette mich, denn du bist mein Gott. Sie wissen nichts und verstehen nichts. Er kommt nicht zur Einsicht. Keine Vernunft und kein Verstand ist da, dass er dächte. Ich habe die eine Hälfte mit Feuer verbrannt und habe auf den Kohlen Brot gebacken und Fleisch gebraten und gegessen und sollte die andere Hälfte zum Götzen machen und sollte knien vor einem Klotz. So hat Israel formuliert, was in anderen Völkern normal war. Und hat deutlich gemacht, wir haben einen Gott, der lebendig ist und kein toter Klotz. Aber von diesen Göttern sind wir ja weit weg, oder? Wir haben keine Götter, vor denen wir niederknien. Und stimmt das wirklich? Was ist mit Talismanen und Glücksbringern? Aus Metall, Holz, Steinen oder Stoff als Stofftier? Damit machen wir es den Götzenanbetern nach. Was ist mit Horoskopen? Damals wurde in anderen Völkern Sonne, Mond und Sterne als Götter verehrt. Die Bibel sagt, sie haben keine Macht. Das sind alles nur Lampen, die Gott geschaffen und an den Himmel gesetzt hat. Und sie sollen uns leuchten, am Tag, den Tag hell machen und in der Nacht uns helfen, den Weg zu finden. Göttliche Kraft haben sie nicht. Eher andersrum, wer sich danach richtet, lässt sein Leben von den Sternen bestimmen und macht sich von ihnen abhängig, als wären wir schicksalshaft an diese Aussagen gebunden. Unser Gott will, dass wir uns nicht von solchen Ausarbeitungen knechten lassen. Ich könnte noch weiteres aufzählen. Geld kann zum Gott werden, wenn wir ihm immer mehr nachjagen und immer mehr aufhäufen wollen. Einen Menschen können wir auch vergöttern. Berühmt zu sein und bekannt zu sein kann auch ein Götze sein, also kann zum Götzen werden. Es gibt noch mehr. Wovon bist du abhängig? Wir unterwerfen uns, ohne nachzudenken, diesen Göttern. Sie sind lebendig, nicht lebendig. Sie sind aus Stein, aus Material, aus Holz. Sie sind stumm. Unser Gott ist lebendig. Er ist der Lebendige, der mich sieht. Der ist für mich, der kennt mich, der versteht mich, der fühlt mit, der leidet auch mit. Wir können jetzt gut über andere reden. Es gibt auch fromme christliche Götter. Manche reduzieren Gott auf eine Idee. Dann sagen sie, wir projizieren unsere Sehnsüchte an den Himmel und das machen wir dann zu unserem Gott. Wir brauchen eine göttliche Vaterfigur, die über allem steht. Und damit wir uns nicht so allein fühlen im Weltall. Und dann sagen manche, ja, ist doch egal, welche Religion. Die haben doch alle das gleiche Ziel und meinen den gleichen Gott. Es stimmt, alle Religionen werden angetrieben von der Sehnsucht, dem Gott, der über uns steht, zu begegnen. Ja, soweit gehe ich mit. Menschen, aber wenn wir die Wege vergleichen, die zu diesem Gott führen, dann finden wir gegensätzliche Aussagen. Und das passt nicht zusammen. Das kann nicht der gleiche Gott sein. Religion, das sind menschliche, fromme Systeme, die diese Begegnung ermöglichen sollen, auch Christentum kann Religion sein. Und das hat wieder Gott nicht gewollt. Komme ich gleich noch drauf. Man einigt sich also, dass es dann auf wieder unsere horizontale Ebene unter uns Menschen und sagt, es kommt doch in allen Religionen darauf an, dass wir uns lieben. Also Nächstenliebe ist doch das Entscheidende. Im letzten Jahr, im April, 2022 strahlte RTL eine Sendung aus, die auf moderne Weise mit modernen Liedern, die in dem Radio laufen und im Internet auf den Innencharts sind, also die Geschichte Jesu wiedergeben sollten. Und ich fand die Idee richtig gut und es war auch richtig gut. Fand ich zumindest. Thomas Gottschalk führte durch diesen Abend sein Fazit am Schluss, was der Kern der Osterbotschaft ist, war Nächstenliebe. Er sagt, nein. Dann bleiben wir nur unter uns. Dann bleiben wir im Tun. Du musst deine Mitmenschen lieben, ist dann die Botschaft. Streng dich an, tu Gutes. Und das ist nur die halbe Wahrheit. Das ist die falsche Reihenfolge. Es geht in erster Linie darum, sich von Gott lieben zu lassen und ihn zurückzulieben. Das ist der Zusammenhang. Und dann kommt erst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber es fängt damit an, dass ich doch zuerst Gottes Liebe erleben muss und dass das in mir Resonanz hervorruft und ich zurückliebe. Und dann, dass aus dieser Beziehung Kraft und Freude und Kreativität erwächst, dann auch die Menschen um mich herum zu lieben. Aber Christsein auf Nächstenliebe zu reduzieren, ist der komplett falsche Weg. Wenn wir Gott außen vor lassen, werden wir scheitern. Den Gott, der lebendig ist, der sieht und versteht und redet und hört und in unser Leben eingreift. Wenn wir ehrlich sind, dann sind wir als eine fromme Gemeinde oft auch nicht anders. Wir betonen Regeln, wir betonen Gebote, wir betonen Verbote. Oder wir gehen in die andere Richtung und sagen, lass uns das wegtun, Hauptsache wir lieben uns. Also diese beiden Extreme. Aber ich rede jetzt mal von den Regeln. Und manche dieser Regeln sind einfach nur menschliche Regeln. Sie sind entstanden, weil man es gut fand und weil es geholfen hat, gemeinschaftlich unterwegs zu sein. Das waren gute Regeln für ihre Zeit und mehr nicht. Heute sind wir in anderen Herausforderungen und wir müssen neu entdecken, wie wir zusammenleben wollen und können in einer veränderten Welt. Und Maßstab dabei ist natürlich die Bibel. Was nicht mehr funktioniert von diesen menschlichen Regeln, das tun wir weg. Was soll das? Wir tun es weg wie aufgebrauchte Kleidung, die in den die Altkleidersammlung kommt oder in den Mülleimer. Sie war mal gut und schön. Das war ja nicht schlecht. Das war gut. Das haben wir ja gekauft, weil es uns gefallen hat oder weil es nützlich war. Und jetzt brauche ich aber neue Sachen, weil die aufgetragen sind oder nicht mehr modern, also nicht mehr ansprechend. Also lasst uns unterscheiden. Was sind menschliche Absprachen? Die können wir immer verändern. Die sind nicht in Beton gegossen. Die sind schon gar nicht göttlich. Und lasst uns entdecken, wo sind Gottes Gebote, die wirklich Fundament unseres Lebens sind. Und die werden nicht alt. Die sind nie altbacken. Die werden nie unmodern. Es ist immer noch wichtig, sie heute zu beachten. Alles andere darf sich verändern. Und auch mit den neuen Regeln gilt, Regeln, Gebote und Verbote sind nicht der Kern unseres Glaubens. Das ist nur Religion. Und ich glaube an keine Religion. Ich pflege an keine Religion. Ich möchte immer wieder dem lebendigen Gott begegnen. In eine persönliche Beziehung kommen. Und nicht mit Statuten unterwegs sein. Außer sie helfen zum Leben, aber nicht als Zentrum. Ich möchte mit dem unterwegs sein, der mich sieht, dem, der mich kennt, dem, der wirklich Macht hat und mich gute Wege in die Zukunft führt. Und Gebote allein töten. Paulus sagt, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. 2. Korinther 3, Vers 6. Und das sagt er zu Menschen, die an Jesus Christus glauben und zusammen in Korinth eine Gemeinde bilden. Und an dieser Stelle möchte ich fragen, was meinen wir denn damit, dass ein Lebewesen lebendig ist? Was stellen wir uns darunter vor? Wie kann denn Gott lebendig sein? Die Biologie hat definiert, dass verschiedene Merkmale zusammen zutreffen müssen. Dazu gehört zum Beispiel, dass Lebewesen aus Zellen bestehen, dass sie sich aus eigener Kraft bewegen können, dass sie Stoffe aus der Umwelt aufnehmen und sie in Energie umwandeln, dass sie die giftigen Abfallprodukte wieder ausscheiden können, noch einiges mehr. Unter anderem gehört dazu Reizbarkeit. Und damit ist nicht aufbrausendes Temperament gemeint. Also jemand hat mir auf den Fuß getreten, mich verletzt, irgendwas Blödes gesagt, mich übersehen oder so und ich gehe in die Luft. Nein, das ist hier nicht gemeint. Damit ist gemeint, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Also ich kann sehen, ich kann hören, ich kann riechen, ich kann sprechen, ich kann schmecken und ich habe einen Tastsinn, ich kann was fühlen. Wenn ich etwas Schönes sehe, eine Landschaft, ein Gebäude, einen attraktiven Menschen, Schmuck, für manche ein Auto, dann freue ich mich. Das tut meiner Seele gut. Dann verändert mich das. Und ich reagiere darauf, entweder indem ich sage, wow, das will ich jetzt genießen, oder es treibt mich an, dahin zu kommen, wo ich dieses schöne Urlaubsbild gesehen habe oder so. Aber ich reagiere darauf. Wenn ich ein leckeres Essen rieche, was passiert dann? Ich krieg Hunger. Ich habe Appetit. Die Magensäfte und andere Verdauungssäfte werden produziert. Es passiert was in mir. Wenn ich mit der Hand eine heiße Fläche berühre, was mache ich dann? Ich lasse doch nicht da drauf und fasse doch nicht da drauf und sage, mal sehen, wie lange ich das aushalte. Sondern ich ziehe zurück. Also das meint Reizbarkeit. Ich merke, da ist was zu heiß für meine Haut. Ich ziehe meine Hand zurück. Oder Kälte. Bei uns ist das so, dass einer schon mal Frühstück macht und der andere darf dann duschen. Und wenn ich dann unter der Dusche stehe, dann wird es plötzlich kalt. Warum? Weil Frauke da unten irgendeinen Wasserhahn aufdreht und wahrscheinlich warmes Wasser abzieht. Was mache ich? Ich springe sofort zur Seite, so viel Platz in der Dusche ist zumindest. Aber das klappt, dass mich der Strahl nicht erwischt. Es dauert nur ein paar Sekunden, dann ist es vorbei. Gott ist lebendig. So wie wir lebendig sind, er reagiert, er nimmt wahr. Er versteht, er greift ein. Gott macht sich in dieser Welt bemerkbar. In der hebräischen Bibel, unser Altes Testament, da redet Gott durch Propheten zu den Menschen. Entweder ermutigt er sie oder korrigiert sie, er warnt sie auch. Er sagt, wenn ihr in diesem Weg weitergeht, dann wird es ganz schlecht für euch ausgehen. Und dann sagen die Propheten, also Gott sagt durch die Propheten, ey, da kommt jemand, der ist euer Retter. Und in Jesus ist er gekommen, im Neuen Testament wird von ihm berichtet. Seine Reden, seine Taten, vor allem sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung und was das für uns bedeutet. Und Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und wer mich sieht, der sieht meinen Vater. Es gibt nur einen Weg, Gott, den lebendigen Gott kennenzulernen. Beschäftige dich mit Jesus. Mit dem, was er gelebt hat. Mit dem, was er wirklich gesagt hat. Und in den ersten vier Büchern des Neuen Testamentes wird Jesus aus unterschiedlichen Perspektiven beschrieben. Markus ist das kürzeste, damit kann man gut anfangen. Oder mit Johannes. Viele Menschen sind Gott begegnet, einfach weil sie neugierig geworden sind. Was steht denn da wirklich drin in der Bibel? Und wir als Gemeinde sind dazu berufen, dass Gott unter uns erfahren wird. Nicht nur, dass wir von ihm hören, nicht nur Informationen, sondern dass Menschen erleben, es gibt diesen Gott wirklich, irgendwas ist anders. Also indem wir ihn ehren und anbeten, indem wir auf Gott hören und aufeinander, indem wir damit rechnen, dass er in unser Leben eingreift und dass er aus der größten Not noch was Gutes machen kann und indem wir einander unterstützen. Auch durch einzelne Menschen, die mit Gott unterwegs sind, wird Gott erfahrbar. Du wirst sehr genau merken, ob du einem Menschen begegnest, der mit Jesus lebt oder ob er einfach nur zu einer Kirche gehört und bestimmte Regeln einhält. Das ist ein Unterschied. ob es eine lebendige Beziehung zu Gott gibt oder nicht. Und Gott kann dir auch einfach so begegnen, ohne dass du ihn gesucht hast, ohne dass du mit ihm rechnest. Und ich bin überzeugt, dass jeder von uns schon Dinge in seinem Leben erlebt hat, wo Gott eingegriffen hat. Und dann haben wir das Zufall oder Glück oder Schwein gehabt genannt. Und in Wirklichkeit ist Gott uns begegnet. Dir begegnet. Und ruft dich in eine enge Beziehung zu ihm. Ja, Gott ist unsichtbar, klar. Ich kann ihn trotzdem erfahren. Ich kann erfahren, dass er lebt. Den Wind kann ich auch nicht sehen, aber ich spüre ihn und ich sehe die Auswirkungen. Strom kann ich nicht sehen. Aber wenn ich eine stromführende Leitung berühre, wenn sie nicht isoliert sind, dann werde ich merken, dass es Strom ist. Und Strom bewegt Motoren, sorgt für Licht und Wärme und vieles mehr. Auch wenn Gott unsichtbar ist, du kannst ihn erleben. Über alle Regeln hinweg. Ich möchte zuletzt nochmal auf dieses Buch hinweisen. Habe ich vor einer Woche schon gemacht. Klaus-Dieter John. Er und seine Frau, also sie sind Ärzte, beide Ärzte, hochqualifizierte Ärzte, haben studiert in Deutschland, in Harvard, in Yale und in Südamerika. Und ihr Lebenstraum war die beste Medizin für die ärmsten Menschen. Nicht in Deutschland, sondern irgendwo auf der Welt, wo wirklich arme Menschen sind, die sich keine gute Medizin leisten können oder wo auch gar keine gute Medizin in der Nähe ist. Und dann wurde es schwierig. Sie haben Praktika gemacht in Afrika, in Südamerika. Und der Traum ging nicht in Erfüllung. Und sie verzweifelten. Und sie wurden irre an Gott. Sie haben gesagt, gibt's denn überhaupt? Hat der zu uns gesprochen? Oder haben wir uns das eingebildet? Und dann passieren Wunder. Eins nach dem anderen. 2005 gründen sie mit 24 idealistischen Christen den Verein Diospi Sujana, um ein ganz modernes Krankenhaus in den Anden in Peru zu bauen, unter den Quechua-Indianern. Dieses Krankenhaus wurde alle haben gesagt, es klappt nie. 2007 sind sie ausgereist, da wurde das Krankenhaus gebaut. Mit 3 Kindern sind sie ausgereist. Und das Krankenhaus wurde erbaut und alles auf Spendenbasis. Und sie bringen wirklich modernste Medizin zu Menschen, die davon noch nicht mal gehört haben. Inzwischen werden pro Jahr 40.000 bis 50.000 Menschen behandelt. Die Menschen bezahlen dafür umgerechnet $1. Und die Kosten werden alle durch Spenden gedeckt. In einer strukturschwachen Gegend haben sie jetzt 235 Peruaner angestellt. Dieses Krankenhaus hat 15 Abteilungen, von Augen- bis Zahnklinik, von Intensivstation bis Orthopädiewerkstatt, alles nach westlichen Standards, inklusive Computertomograph. Sie haben eine Schule gebaut, eine Radiostation, einen Fernsehkanal, einen Kindergarten. Sie haben Highspeed-Internet. Das hatten sie am Anfang nicht. 40 Missionare arbeiten dort als Ärzte, als Krankenschwestern, als Physiotherapeutin, als Pädagogen und Verwaltungskräfte. Und sie alle arbeiten umsonst dort. Sie werden getragen durch einen Spenderkreis. Und die ganze Gegend erlebt einen wirtschaftlichen Aufschwung. Und dafür klopfen sich die Doktoren Klaus-Dieter John und seine Frau Martina John nicht auf die Schulter. Sie wissen, dass das alles Gottes wunderbaren Eingreifen zu verdanken ist. Diospi Sujana kommt aus der Quechua-Sprache und heißt, wir vertrauen auf Gott. Und die erste von insgesamt 3 Büchern heißt, ich habe Gott gesehen. Weil es einen Punkt gab, an dem er es nicht mehr für möglich gehalten hätte, dass das Krankenhaus entsteht. Ich habe Gott gesehen. Ich leihe das gerne aus. Könnte es auch am Büchertisch bestellen. Also du kannst Gott begegnen, das ist meine Botschaft. Gott ist lebendig. Mitten in schweren Zeiten kannst du ihm begegnen. Und dieses Buch erzählt hier viele Geschichten davon. Und wir sind berufen, so wie sie, nicht jeder hat so eine gewaltige Berufung, aber so wie sie mit unserem Geld Gottes Liebe zu verbreiten, hier im Ort und in Deutschland und weltweit. Und Gott möchte uns dafür einsetzen. Und so werden wir zu Segensträgern, dadurch, dass wir selber diesem lebendigen Gott begegnen, dadurch, dass wir uns von ihm prägen lassen und dadurch, dass wir uns von ihm senden lassen, welche der Geist Gottes leitet, diesen Gotteskinder. Gott ist ein lebendiger Gott. Lass dich auf ihn ein. Amen.